MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.
Mit Sven Kochale. Jede unternehmerische Erfolgsgeschichte beginnt mit einer Idee. Und die hat am besten so viel Potenzial, dass sie ganze Märkte umkrempelt. Beispiele gibt es genug. Das Buch, das Auto, das Internet, ein Impfstoff. Die nächsten bahnbrechenden Veränderungen verbinden sich mit der künstlichen Intelligenz. Eines der großen Themen auch auf der Industriemesse in Hannover, die gerade zu Ende gegangen ist. Mit Visionen beschäftigt sich die Bundesagentur für Sprunginnovationen, kurz Sprint. Sprung meint eine neue Ebene, etwas völlig Neues. Die Agentur hat ihren Sitz in Leipzig und soll Raum für radikales Denken schaffen auf der Suche nach Produkten oder Systemen, die unser Leben besser machen. Darüber reden wir mit dem Direktor dieser Agentur, Rafael Laguna. Ich grüße Sie.
Hallo, seien Sie gegrüßt, Herr Kochale.
Der legendäre Apple-Chef Steve Jobs hat immer vom nächsten großen Ding gesprochen. Was könnte das sein?
Tja, wenn man das so genau wüsste, am besten man versucht vieles, dann wird es schon irgendwas werden. Also man kann sich natürlich gut an den Herausforderungen unserer Zeit orientieren, den großen Fragen, die nach Lösungen suchen. Und ich denke, in dem Raum, Sie haben eben was von KI erwähnt, in dem Raum wird sicherlich was passieren. In der Umwelt können wir was tun, in der Energieerzeugung können wir was tun, in der Bildung können wir was tun, Chancen über Chancen, und da werden die auch passieren.
Das sind so Themenfelder, die Ihre Agentur abgesteckt hat. Darüber reden wir auch gleich noch so ein bisschen. Aber KI, ist es denn vorstellbar tatsächlich, dass es so abseits von künstlicher Intelligenz neue bahnbrechende Ideen geben könnte in absehbarer Zeit?
Man kann sich das vorher immer schlecht vorstellen und nachher kann man sich nicht vorstellen, wie man ohne eigentlich gelebt hat. Denken wir nur an die Computer, das Internet, unsere Handys. Auch das mRNA-Impfstoffthema war eigentlich so nicht geplant, aber dann entstand ein Druck von außen. Menschen sind unglaublich kreativ, besonders wenn man unter Druck steht. Und dann entstehen Dinge, die man vorher so nicht erwarten konnte. Von Hochwindrad mit Nabenhöhe 300 Meter bis zur Kernfusion mit Lasern, die dann so richtig spacig sozusagen klingen. Oder Krebs heilen, Alzheimer heilen. Es gibt genug Themen und davon werden wir einige erleben und sagen, Gott sei Dank, dass wir das geschafft haben.
Windkrafträder 300 Meter Höhe. Das ist irgendwie höher als der Fernsehturm in Berlin. Ich habe das jetzt nicht so ganz vor Augen, aber
nicht ganz. Wir sind ganz bescheiden. Wir bleiben 2 Meter drunter. Der hat eine Nabenhöhe von 300 Metern und insgesamt ist er, ich glaube, 368 oder sowas und bleibt dann 2 Meter unterm Alex. Aber ja, wenn Sie sich den Alex vorstellen und dann so ungefähr auf die runde Kugel gucken. Übrigens mit einer Idee von einem Ingenieur aus Leipzig, der den Kran für den Alex, für die Alex-Kuppel gebaut hat.
Okay, daher.
Und von das war so die Connection. Also vor Höhen schreckt er sich nicht zurück. Und seine neue Inkarnation, der Professor Großmann aus Dresden von GIKON, der baut das jetzt noch dieses Jahr.
Warum muss es denn so hoch sein? Welche Vision steckt denn dahinter?
Oben ist einfach mehr Wind und öfter. Wenn Sie das mit einem 100 Meter Nabenhöhen-Windrad vergleichen, erzeugen wir dreimal so viel Energie und dann auch über die dreifache Zeit, in der Länge. Das heißt, wir erzeugen zu mehr Stunden am Tag Strom, was ja bei den erneuerbaren Energien immer ein Thema ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat schon einen Windpark mit 100 Meter oder 150 Meter Rädern, da können wir die 300 Meter Räder als zweite Etage reinbauen. Man kann unten in die Etage Solar bauen. Dann braucht man noch einen vergleichsweise kleinen Energiespeicher und hat ein grundlastfähiges Hybridkraftwerk gebaut. Also wir haben den höchsten Windmessturm der Welt gebaut in der Lausitz. Wir haben festgestellt, wie die Zahlen da liegen und dass es sich lohnt. Wir haben einen Wettbewerb für die besten Konstruktionen gemacht, den hat die Firma GIKON gewonnen, die jetzt in einer Teleskopbauweise den Windturm baut, der so ein bisschen aussieht wie ein riesiger Strommast. So kann man sich das vorstellen. Also nicht so ein Rohr, wie wir das kennen von den Windrädern, sondern ein Strommast, nur echt groß. Und der wird dann dort stehen in Kettwitz übrigens, und zeigen, dass es funktioniert. Und das ist der Proof of Concept. Und dann müssen wir den in die Welt bringen. Das gilt für Sprunginnovationen. Die sind dann welche, wenn die sich entfalten und wir möglichst viel schönen grünen Windstrom stetig produzieren.
Die Lausitz ist da sicherlich auch kein Zufall. Da passiert gerade sehr viel mit dem Strukturwandel, mit der Zeit nach der Braunkohle. Ist das so ein Gebiet, wo Sie tatsächlich sagen, also da wird sich grundlegend was ändern, weil da geht es um unsere Energieversorgung und was wir bislang alles hatten, das können wir dann vergessen. Und wenn wir aber in diese Richtung gehen, dann haben wir ganz neue Möglichkeiten und auch mehr Akzeptanz möglicherweise.
Also wir müssen ja was tun, also spätestens mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine und damit dem Gasthema, dem wir gestellt wurden. Ich meine, wir lösen das jetzt mit Fracking-Gas aus den USA und Kanada, welches wir in Booten über die Meere fahren. Das ist ja nicht so toll, ne? So dass wir zum Beispiel grünes Methan herstellen. Auch ein Projekt von uns mit Carbon One, welches jetzt im Chemiepark in der Nähe von Bitterfeld ein Probewerk baut, mithilfe der Finanzierung unter anderem auch vom Digital- und Verkehrsministerium. Dieses Projekt haben wir mit aninkubiert. Sowas muss man tun, damit man Gas- und Benzinersatz hat, zum Beispiel für Flugzeuge und Schiffe, aber eben auch für die Industrie. Wir müssen auch ganz groß denken, nicht nur in Windrädern, sondern in eine nachhaltige, grundlastfähige, dauernd zur Verfügung stehende grüne Energieerzeugung. Deswegen machen wir Kernfusion. Da gibt es verschiedene technologische Ansätze. Da sind wir übrigens auch hier mit Wendelstein und ähnlichen großen Testfusionskraftwerken, die wir schon haben, ganz vorne dabei in Deutschland.
Aber
wir
bauen, Deutschland hat nun gerade beschlossen, aus der Atomkraft auszusteigen.
Das eine ist die Kernspaltung. Da muss man sehr scharf unterscheiden. Die Kernspaltung hat ja ein kleines Müll- und Problem und das Problem der Überkritischheit, also dass sie zu heiß werden können. Das hat die Kernfusion nicht, weder das eine noch das andere. Da wird eben nur sehr wenig Strahlung erzeugt. Es wird kein Sondermüll erzeugt oder nur sehr wenig im Vergleich zu den Kernspaltungskraftwerken. Und da kann nichts schief gehen, wenn da irgendwas kaputt geht, dann geht das Ding aus und dann hat man halt keinen Strom mehr.
Haben Sie denn in Ihrer Agentur, in dieser Bundesagentur, auf solche Rahmenbedingungen Rücksicht zu nehmen oder sind Sie wirklich völlig frei?
Als Bundesagentur muss man immer Rücksicht nehmen. Wir haben in unseren Kriterien, das sind so 90 Kriterien, woran wir versuchen, Sprunginnovationspotenzial zu messen. Da drin sind unter anderem die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals, die von der UN definiert sagen, was denn Gutes für die Menschheit tun eigentlich bedeutet oder nicht Schlechtes tun eigentlich bedeutet. Wir geben Steuergeld aus, also müssen wir ja darauf achten, dass wir mit den Bürgerinnen und Bürgern möglichst vielen von denen möglichst Gutes tun. Also werden wir nicht in etwas investieren, was das nicht tut, als Bundesagentur. Nun sind aber die Innovationen, über die wir jetzt alle gesprochen haben, ich glaube, das kann man sich leicht vorstellen, gut für uns alle, wenn die funktionieren. Wenn wir günstige Energie bekommen, die sauber ist, wenn wir irgendwelche Krankheiten heilen können, wenn wir unsere Umwelt reparieren und vielleicht auch nicht mehr verschmutzen, dann sind wir alle Nutznießer.
Gehen wir noch mal ein bisschen tiefer rein in Ihre Ideensammlung. Also Energie haben wir aufgerufen, es gibt auch Medizinprojekte. Wir reden natürlich über Chips, dann sind wir wieder bei KI, über Rohstoffe. In welche Richtung gehen Sie? Wo sehen Sie gerade noch so Projekte, wo Sie sagen, das ist es vielleicht?
Also ich glaube, das KI und das ganze Computer-Chips-Thema ist vielleicht sehr relevant, denn da ist ja jetzt viel passiert in den letzten 2-3 Jahren. Die Sprint hat vor über 3 Jahren einen langen Prozess zur Entwicklung einer Chip-Strategie für Europa begonnen. Und der dann letztlich auch aufgegriffen wurde von der EU-Kommission mit dem EU-Chips-Act, der dazu geführt hat, dass die Bundesregierung jetzt große Subventionen geben kann, was dazu führt, dass zum Beispiel die US-Firma Intel nach Magdeburg kommt und dort die modernste Chipfabrik baut. Die taiwanesische Firma TSMC, die praktisch alle Chips baut im Augenblick, die in ihren Handys sind, kommt nach Dresden und baut ein neues Werk. Und aber auch andere Firmen wie Bosch, Infineon, Global Foundries und auch kleinere Startups bekommen jetzt sehr viel Geld, um uns hier in die Weltmarktführung zu beamen, sozusagen, wo wir vor 15 Jahren auch schon mal waren, um dann zum Beispiel neuartige Chips zu bauen, die die Weiterentwicklung von KI ermöglichen, denn der Pfad, auf dem wir jetzt sind, der verbraucht zu viel Strom, der wird zu heiß, da muss was passieren und das sind die neuen Chips, die wir dann hoffentlich bauen können.
Öffentliche Gelder fließen da. Sachsen zum Beispiel hat jetzt skizziert, nochmal Millionen, also richtig nochmal nachzulegen in der KI-Forschung, dort reinzugehen. Aus Ihrer Sicht richtig oder vielleicht sogar schon ein bisschen zu spät?
Ah ja, also es ist nie zu spät. Natürlich brauchen wir immer zu lang, bis wir solche Entscheidungen fällen können. Jetzt nicht Sachsen im Spezifischen. Wir haben das zum Beispiel in Frankreich gesehen. Die Kollegen dort, die waren da ganz schön fix und haben relativ schnell etwas getan. Aber wir sind da nicht schlecht. Wir haben auch mit zum Beispiel Aleph Alpha einen Champion als Firma, der sich dort gut präsentiert und auch sehr viel Geld eingesammelt hat. 500 Millionen insgesamt für all die Aktivitäten. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dass man in KI breit investieren muss, steht außer Frage. KI wird alle Industrien disruptieren, das wird unser Leben disruptieren, im Positiven und vielleicht auch im Negativen. Und wenn man da nicht mitmacht, es versteht und auch beeinflusst und sozusagen eine Zukunft sich baut, wie man sie will, dann wird man da abgehängt werden. Deswegen kann man da gar nicht genug tun in dieser Technologie.
Aber es geht jetzt nicht bei Ihnen darum, die Chips noch besser zu machen. Das wäre jetzt nicht das Modell, was Sie verfolgen. Geben Sie uns nochmal ein Gefühl, wie arbeitet Sprint? Also komme ich mit irgendeiner vagen Idee, einer Spinnerei zu Ihnen und Sie gucken dann erstmal?
Bitte nicht, denn Sie sollten sie schon ein bisschen validiert haben. Man spricht da von der Reife oder von einem Technology Readiness Level einer Idee. Wenn Sie Grundlagenforschung noch machen müssen, Ne, dann ist es ein wissenschaftliches Thema oder ein Forschungsthema, was sie vor uns machen. So, wenn Sie jetzt aber zeigen können, Sie haben einen Prototypen gebaut, Sie haben die Wissenschaft einigermaßen bewiesen und jetzt müssen Sie das Ding in so groß bauen, dass man zeigen kann, dass es auch in die Welt kann und ein Produkt wird, eine Anwendung wird, die das Leben der Menschen besser macht. Dafür braucht man manchmal richtig viel Geld, wie bei den KI-Chips oder zum Beispiel bei CO2-freiem Beton, was wir in der Nähe von Leipzig machen, oder von den Laserfusionen braucht man noch richtig viel mehr Geld. Das ist das, was wir dann zur Verfügung stellen, um es quasi von dem Prototypen in etwas sogenanntes Vorkommerzielles zu bringen, welches dann privatwirtschaftlich finanziert zu einer Industrie werden kann.
Und dann haben Sie so ein Team um sich herum aus allen möglichen Richtungen, Wissenschaft, Politik, Geldgeber, und die beurteilen das in mehreren Phasen, nehme ich an.
Ja, wir sind da Gott sei Dank sehr politisch unabhängig aufgestellt. Wir haben die Seniorenmenschen bei der Sprint, die nennen wir Innovation Manager. Das sind Leute, die aus Fachbereichen kommen, aus der Wissenschaft und oder der Wirtschaft, manchmal auch aus beiden, die schon im Berufsleben so halb bis dreiviertel vielleicht auch ganz gemacht haben, erfolgreich, die jetzt sagen, entweder ich möchte das Gelernte jetzt zurückgeben oder ich habe noch so spannende Dinge in meinem Kopf, die noch passieren müssen, oder ich möchte einfach diese, wir nennen das ja intern Schokoladenfabrik, ne, weil man ja so viele tolle Projekte sieht, der möchte ich helfen, dass es da vorangeht. Von denen haben wir so um die 10 im Augenblick. Die werden unterstützt von Analystinnen, Analysten und Projektmanagern. Die arbeiten das, was reinkommt, an Projekten vor, sodass die Innovation Manager und wir von der Geschäftsführung entscheiden können, ob wir etwas weiter verfolgen wollen. Und dann können wir relativ schnell 100.000, 200.000 Euro zur Validierung eines Projekts geben. Das haben wir jetzt schon über 100 Mal gemacht. Und wenn uns Dinge nach der Validierung so gut gefallen, dass wir sagen, das müssen wir jetzt wirklich durchziehen, dann haben wir auch oft externe Experten mit Gutachten natürlich hinzugezogen. Gehen wir in unseren Aufsichtsrat, da sitzt dann Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, stellen das vor, holen uns das Platzett und können dann groß finanzieren. Das haben wir bisher 13 Mal gemacht. Großfinanzierung heißt, dass dort zwischen 20 und 100 Millionen über die nächsten Jahre investiert werden, um die Projekte dann zur Umsetzung zu bringen.
Sie hören das Interview der Woche bei MDR Aktuell mit dem Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen, mit Raphael Laguna. Wir sind schon mittendrin in diesen ganzen Finanzierungsfragen. Großförderungen, die Sie da angesprochen haben, da kommt ein Start-up in der Regel irgendwann nicht mehr so richtig mit. Ist das genau der Ansatz, dass man sagt, ja, wenn auch Investoren, wenn Banken, wie auch immer, zurückhaltend sind, da muss der Staat eingreifen und das voranbringen?
Anders geht es nicht. Das war schon immer so. Also die großen Innovationsökosysteme, es wird ja in Deutschland oft neidisch Richtung Silicon Valley geschaut. Silicon Valley ist entstanden, weil die Innovationsagenturen der USA, das ist ja auch ein bisschen unsere Vorbildorganisation, die sogenannte Advanced Research Projects Agency und die NASA, die kennen wir ja alle, großes Geld gegeben hat, um eben diese Technologierisiken, die man erstmal überbrücken muss, bevor man ein Produkt hat, zu finanzieren. Und dann gab es natürlich in den USA das Department of Defense mit einem wahnsinnigen Budget und eben die NASA, die dann ja nun Raketen gebaut haben und so weiter, die dann auch die Produkte, die es vielleicht noch gar nicht gab, schon bestellt haben. Somit waren dann die Technologierisiken finanziert, es waren die Marktrisiken finanziert, und das führt dann dazu, dass die privatwirtschaftlichen Investoren, weil jetzt viele Risiken weg sind, mit investieren. Und das hat zu einem Ökosystem geführt, welches unglaublich kraftvoll ist. Und im Grunde genommen, wenn man mal schaut, die großen Sprunginnovationen der letzten 75 Jahre, da kommen viele eben genau aus diesem Gebiet der staatlichen Anfinanzierung von sogenannten Deep Tech Projekten, die dann zur Marktreife geführt
haben. Also der Staat geht da richtig ins Risiko. Aber wie passt das zusammen in Deutschland, diese riesigen finanziellen Spielräume? Wie passt das zur deutschen Bürokratie, wo alles 10-mal abgestempelt sein muss?
Deswegen gibt es die Sprint. Das hat man natürlich auch erkannt und hat gesagt, wir müssen mal etwas Ähnliches bauen wie die DARPA und die NASA, von denen ich eben sprach, die freier agieren können, die ein bisschen mehr wie ein Startup selber sind und agieren, die auch unternehmerisch geführt werden. Also hat man eine Sprint ins Leben gerufen, noch unter Angela Merkel, die dann allerdings, nachdem sie mich erwählt hatte als Unternehmer, der doch mal jetzt eine Bundesagentur baut, erstmal auf Vordermann gebracht werden musste in den Strukturen. Das war schon ein harter Kampf, ne? Dieses 10-mal Abstempeln. Davon sind wir jetzt, sagen wir mal, 7 Stempel losgeworden. 3 haben wir noch. Wir haben tatsächlich ein Sprint-Freiheitsgesetz, also ganz undramatisch. Noch am 30.
Sprint-Freiheitsgesetz.
Ja, man braucht ein Gesetz, um sich von Gesetzen zu befreien. das kann man auch lustig finden, ne? Die Sprint hat besondere Freiheiten. Wir sind ja immer noch ein Betrieb des Bundes, wir sind öffentlicher Dienst, wir sind eine ordentliche Behörde geworden, weil wir jetzt hoheitlich beliehen wurden, aber wir können anders arbeiten als die Ministerien und andere Behörden. Diese Freiheit gibt man uns, das will man mal ausprobieren, ob das was bringt, ob das besser geht. Wir werden parallel evaluiert, um zu schauen, ob da was Gutes bei rauskommt, und wenn das so ist, dann sind wir sogar Verwaltungsinnovatoren. Ich habe früher immer den Scherz gemacht, die erste Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation ist die Agentur für Sprunginnovation. Das wird wahrscheinlich wahr, weil wir erfinden, wie Staat auch anders geht.
Dennoch gibt es natürlich Regularien. Sie selbst kommen aus der Wirtschaft, sind Softwareunternehmer, da reden wir gleich auch noch so ein bisschen. Aber wie funktioniert das dann? Also Sie haben ein Projekt auserkoren, können dort also Millionen reinstecken und Sie müssen dann Töchterunternehmen aber gründen.
Wir mussten. Seit dem Sprintfreiheitsgesetz müssen wir nicht mehr, aber wir mussten. Diese 13 Großfinanzierungen, die dann irgendwie 20 Millionen oder mehr sind, die mussten wir in eine Forschungsgesellschaft bringen, die eine Tochter der Sprint ist. Und diese Forschungsgesellschaft hat dann mit den Gründergesellschaften Kooperationsverträge abgeschlossen. Das war ein bisschen kompliziert. Das müssen wir
das
jetzt nicht.
Das ist dann
nicht
so diese deutsche Angsthasen-Mentalität oder alles unter Kontrolle behalten oder was steckt da dahinter?
Ja, da wurde natürlich von Juristen geschaut, wie das sogenannte Beihilfenrecht der EU ausschaut. Und dann hat man sich die atombombensichere Lösung gebaut, wo auch wirklich nichts anbrennen kann. So, das hat aber dazu geführt, dass man da so ein bisschen Operation gelungen, Patient tot draus gemacht hat. Man hat zwar die Beihilfenproblematik für die 5 Jahre, die diese Gesellschaft existieren soll, gelöst, aber das eigentliche Problem dann ans Ende verlegt, wo es eigentlich zu spät ist. So, wir lösen das jetzt auf. Wir können das jetzt in kleinen Schritten machen. Wir können Gründungszuwendungen geben in der Höhe von 1 Million. Wir können frühzeitige Entwicklungszuwendungen geben bis 35 Millionen, wo schon ein kleiner Eigenanteil sein muss. Und das machen wir und so weiter bis hin zu Instrumenten, die aus der privatwirtschaftlichen Finanzierung kommen, wo wir co-investieren können, wenn sogenannte Wandeldarlehen oder Eigenkapitalbeteiligungen kommen, die nicht rein privatwirtschaftlich darstellbar sind. Dann können wir das auffüllen, damit die Projekte genügend Geld bekommen, um dann quasi den Übergang in die Privatwirtschaft, vollständige privatwirtschaftliche Finanzierung zu kriegen. Dafür mussten wir aber 4 Jahre kämpfen und erstmal ein Gesetz machen, damit wir das machen können.
Und nun ist es soweit. Aber haben Sie das Gefühl, dass Sie tatsächlich da andocken können, also bei Risikokapitalgebern zum Beispiel? Oder wie ist das in Deutschland inzwischen? Ist da immer noch so viel Zurückhaltung oder tut sich da was?
Es hat sich viel getan. Also man muss auch mal positiv sagen, in den letzten 15 Jahren hat sich Venture Capital, wie es so schön heißt, also privatwirtschaftliche Finanzierungsfirmen, die haben sich hier entwickelt, sowohl privatwirtschaftlich als auch von staatlicher Seite. Der Staat hat viel getan mit dem sogenannten Hightech-Gründerfonds, der frühphasige Finanzierung macht, mit dem Deep-Tech-Climate-Fonds, der jetzt Kofinanzierung macht, auch für Deep-Tech-Klimasachen. Und deswegen heißt das so, es gibt eine so KfW Capital, die den privatwirtschaftlichen Fonds Geld dazu gibt. Das nennt man einen Fund of Fund. Dann gibt es auf europäischer Ebene die EIF, die Geld in diese Fonds gibt, sodass zumindest für die früheren Phasen für Startups eine Menge Geld zur Verfügung steht. Für hochriskante Deep Tech Investments, dafür brauchst du die Sprint, weil die für privatwirtschaftliche Investoren noch zu riskant sind. Und dann haben wir noch eine Lücke in den späten Phasen. Wenn wir jetzt erfolgreich sind, daraus eine tolle Firma entsteht, die jetzt für 500 Millionen oder so eine Produktion aufbauen muss, dafür steht noch nicht Geld zur Verfügung, aber das wird intensiv diskutiert in der Bundesregierung. Und ich denke, das Problem werden wir auch in den nächsten 2-3 Jahren hoffentlich gelöst bekommen.
Da könnten ja zum Beispiel auch Versicherungen in die Lücke stoßen. Ist in Deutschland aber sehr schwierig.
Genau, da macht uns Frankreich was vor, die das schon sehr lange machen. Wir haben in Deutschland mindestens 4 Billionen, also 4.000 Milliarden Euro in der privaten Altersvorsorge in Form von Lebensversicherungen und ähnlichen Instrumenten liegen in deutschen Kapitalanlegerfirmen. Wenn man sich mal überlegt, dass dieses Geld relativ, ich sag mal, geringen Rendite erzeugenden, aber recht sicheren Instrumenten angelegt darum liegt und vor sich hingammelt sozusagen, ist das volkswirtschaftlich vielleicht nicht so schlau. Es gibt andere Länder, die das anders machen und einen Teil dieses Kapitals dann zur Verfügung stellen, um solche spätphasigen Großfinanzierungen zu machen, die sich statistisch über ein paar solcher Investments verteilt sehr lohnen. Die bringen sehr hohe Renditen ein und man würde auch den volkswirtschaftlichen Nutzen stiften, dass die Firmen sich hier entfalten können und eben die Arbeitsplätze schaffen, die Steuern generieren und so weiter. Das ist im Grunde genommen eine doppelte Rendite, die man da kassiert. Und drittens müssen wir uns ja eh was einfallen lassen. Stichwort aktiengebundene Rente. Da hat der Finanzminister Lindner ja nun auch schon angefangen dran zu arbeiten. Auch sowas kann ja ein Investmentvehikel sein für solche Projekte. Frankreich tut das. Deswegen hat Frankreich auch dort im Verhältnis zur Größe der Bevölkerung und des Bruttosozialprodukts noch ein reicheres Ökosystem als wir. da müssen wir auch unbedingt hin.
Hätten Sie in Ihrer Zeit, als Sie noch als Unternehmer regelrecht unterwegs waren, also als Softwareunternehmer zum Beispiel, sich solche Möglichkeiten mehr gewünscht? Und war das möglicherweise auch ein Motiv für Sie zu sagen, war noch nicht, aber das sollten wir mal auf den Weg bringen? Sind Sie deshalb zu Sprint gegangen?
Ja, absolut. Also ich habe ja als Unternehmer das fast 40 Jahre lang gemacht. Ich werde dieses Jahr 60 und habe mit 16 meine erste Firma gegründet. Also ich hatte lange Zeit zum Üben, habe dann auch eine Firma gegründet, die ich über Venture Capital finanziert habe, habe umgekehrt selber Venture Capital gemacht, 7 Jahre lang. Anfang der Nullerjahre, als die Welt erstmal zusammenbrach und dann haben wir sie wieder aufgebaut. Dass wir hier in Europa noch nicht die Instrumente haben, wie wir sie in den USA sehen, das ist ein Strukturproblem und das hat mich sehr gereizt. Dass wir hier jetzt mal ein konkretes Strukturproblem mit unserem eigenen Instrument angehen konnten, dieses Tal des Todes für Deep Tech zu überwinden, aber auch, dass wir mit an Strategien arbeiten können, um auch die restlichen Lücken zu schließen, das war mir schon ein Anliegen. Also wir leben in einem so tollen Land, in so einer tollen Region. Ich selber bin ja qua Persona so ein Pan-Europäer, ne? In Leipzig geboren, spanischer Vater, genau, dann Sauerland und so weiter. Wir wissen manchmal zu wenig zu schätzen, was für eine tolle Gegend wir sind. Ich bin viel in der Welt rumgekommen und immer wieder gern zurückgekommen, weil es hier einfach toll ist. Und jetzt müssen wir einfach die Schwächen angehen und wegräumen. Dann können wir auch hier bleiben und weiterhin auch unseren Kindern eine vernünftige Perspektive bieten.
Die Agentur gibt es seit rund 4 Jahren jetzt. Da müssen Sie noch viel erklären. Müssen Sie Türen erst nochmal öffnen oder weiß man jetzt schon, wenn der Laguna kommt, dann geht es ans richtig große Geld?
Ja, also ich sag mal so, das gehört natürlich ein bisschen dazu, dass die was von uns wollen, die sollten sich ein bisschen vorbereiten. Aber das wäre schade, wenn da eine tolle Idee in einem Keller sitzt, die sich nicht entwickeln kann, weil die Innovatorinnen oder die Innovatoren nicht wissen, dass es uns gibt.
Welche Rolle spielt die Start-up-Szene? Also in der Regel entstehen ja da ganz tolle Ideen. Ist das so tatsächlich Ihr Pool oder ist das eher so nur aus den Augenwinkeln betrachtet, weil Sie sehen, dass da oftmals doch viele Schwierigkeiten auch mit Businessplänen, mit Finanzierungsfragen verbunden sind, die da nicht so richtig in Frage kommen können?
Wir sind ja die Bundesagentur für Sprunginnovation. Das heißt, wir brauchen eine sehr große Erfindungshöhe, aber dafür auch einen großen Impact. Und zweitens, wir finanzieren natürlich nur dann, wenn das privatwirtschaftliche System nicht zur Verfügung steht. Also wenn da ein Marktversagen ist, ist da der Terminus technicus. Es gibt ja sehr, sehr viele Startups, die bestimmte Probleme adressieren, die aber keine Sprunginnovationen sind, die in dem Venture Capital System versuchen, ihr Geld zu raisen. Dann gibt es welche, die schon in unsere Richtung gehen, wo wir aber schon früh auch eine Kofinanzierung aus dem privaten Bereich brauchen. Denen helfen wir dann ganz konkret im sogenannten Fundraising, ne, dass wir quasi die validieren technisch, dann auch zur Verfügung stehen für die Pitches oder Gespräche bei den privatwirtschaftlichen Investoren. Und häufig ist es so, dass die privaten Investoren sagen, naja, wenn es die Sprint validiert hat, dann können wir auch investieren. Ne, die machen da einen ziemlich guten Job.
Das ist schon Automatismus, also das funktioniert, das soll es ja letztlich
das,
auch.
Das funktioniert. Wir machen jetzt in Bälde die zweite Runde unserer Venture Sprint. Dort kommen über 100, 150 Investoren. Das ist das zweite Mal, dass wir das tun. Beim ersten Mal waren ein paar 53, glaube ich, da und 25 Teams haben gepitcht. Jetzt sind 150 da und 60 Teams pitchen. Also Sie sehen, wie da ein großer Zulauf ist. Das ist, ich habe es eben Schokoladenfabrik genannt, das ist unsere Pralinenausstellung. Das sind ja alles Projekte, an denen wir intensiv gearbeitet haben und die wir entwickelt haben, die wir anfinanziert haben oder auch schon großfinanziert haben. Wir werden die Projekte natürlich für die privaten wirtschaftlichen Investoren, aber auch für Stiftungen und ähnliche wesentlich interessanter.
Deutschland so als Industriestandort wird immer wieder hoch gelobt für seine Grundlagenforschung, sicherlich auch zu Recht. Aber es gibt den Vorwurf oder den Eindruck, dass ja in Deutschland toll geforscht wird, aber das Geld machen dann letztlich die anderen, weil sie ein taugliches Geschäftsmodell daraus machen. Haben uns dann Amerikaner, Briten, Franzosen sehr viel mehr voraus?
Also erstmal die grundsätzliche Aussage stimmt und wir sind da auch auf Augenhöhe mit den Amerikanern, wenn es um die Grundlagenforschung geht. Aber wenn Sie das dann in dem Lebenszyklus weiterverfolgen, das heißt, wenn aus der Grundlagenforschung angewandte Forschung wird, wenn daraus Produkte und Firmen werden, dann brechen wir ab. Also da geht so richtig die Luft raus. Und unsere Kurve zeigt nach unten. Am Ende zählt man die Anzahl der sogenannten Unicorns und Dekacorns. Das sind die Firmen, die 1 Milliarde oder 10 Milliarden oder mehr Bewertung haben. Da haben wir zwar ein paar von, ich glaube 12 Unicorns oder sowas in Deutschland, aber eben im Vergleich zu den USA dann eine ganze Größenordnung weniger.
Also gibt es so einen Punkt, dann hört es in Deutschland auf und man geht woanders hin tatsächlich, weil die Bedingungen dann anders sind.
Genau, also wir machen es leider den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern noch sehr schwer auszugründen. Das liegt zum einen daran, dass wir denen nicht das Unternehmertum und Entrepreneurship im Curriculum beibringen und zum zweiten, dass der Transfer des Intellectual Properties, also des entwickelten geistigen Eigentums aus den Universitäten in die Startups sehr schwer gemacht wird. Daran arbeitet ein Sprint auch, das zu ändern. Das müssen wir natürlich wesentlich erleichtern. Dann haben wir noch ein Problem mit dem Beamtenrecht, dass die Profs nicht ohne weiteres in diesen eigenen Startups sozusagen arbeiten dürfen. Da gibt es noch einiges zu lösen. Da sind wir mit dem Bundesbildungsministerium sehr stark an der Arbeit, aber auch mit den Landesministerien, die sich dafür interessieren, dass wir diesen Übergang leichter machen. Dann gibt es für diese Ausgründung durchaus frühphasiges Geld. Dieser Hightech-Gründerfonds, Deep Tech Climate Fonds, die ganzen privatwirtschaftlichen, die von KfW Capital finanziert werden und so weiter. Jetzt kommt aber der Punkt, wo die nächste Stufe der Finanzierung und Entwicklung der Firma kommen müssen, wenn man vom Startup zum sogenannten Scale-Up wird. Das heißt, jetzt ist das Produkt validiert in einem Markt, jetzt müssen wir möglicherweise eine große Produktion aufbauen, den Weltmarkt erobern, brauchen dafür viele 10 oder 100 Millionen. Die gibt es dann hier nicht mehr und das führt dann dazu, dass praktisch 80% dieser Firmen in diesem Schritt ins außereuropäische Ausland verkauft werden. Was natürlich eine Katastrophe ist. Also gerade die dann anfangen zu funktionieren, die gehen dann weg.
Ist das vielleicht immer noch auch eine Mentalitätsfrage? Also das berühmte Scheitern, wovor möglicherweise noch in Deutschland besonders viele Ängste existieren?
Ja, das sind zwei kulturelle Sachen. Die Angst vorm Scheitern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe immer nur was gelernt, wenn ich gescheitert bin, ne? Wenn es weh tat. So, dann muss man halt wieder aufstehen, Krönchen gerade rücken. Aber dann weiß man, wie man es nicht macht. Wenn es einfach so klappt, lernt man ja nichts. Das ist schon ein Malus, wo man sagt, oh, ne, der ist da mal auf die Nase gefallen, dem vertrauen wir nicht mehr. Das ist sicherlich ein Kulturproblem. Und das andere ist, dass es fast schon peinlich ist, in Deutschland erfolgreich zu sein. Also Gott bewahre, ich habe jetzt eine Firma gegründet und werde reich. In Deutschland versteckt man sich da eher, während man sich in den USA ein Bentley Cabrio kauft.
Und man kann eine Neiddebatte möchte, also tatsächlich so ein Kulturansatz.
Genau, das ist so ein Kulturding. Also das ist der Unternehmer bei uns, der ist, sagen wir mal, vom Ansehen her ziemlich weit unten, ganz im Gegensatz zu den anderen Kulturen. Ich meine, ich als Unternehmer, von mir würden Sie es erwarten, dass ich sage, naja, wo kommt denn der Wohlstand her? Das sind schon die Unternehmer. Und wenn wir uns die Wissenschaftler-Unternehmer anschauen aus der Gründerzeit 1871 plus, die chemische Industrie, die Pharmaindustrie, die Automobilindustrie begründet haben, die haben ja den Wohlstand begründet, von dem wir heute noch leben. Das sind für mich die Unternehmer, die richtigen. Es gibt auch Abzocker, natürlich, aber diesen Unternehmertyp meine ich. Und ich glaube, den müssen wir mal wieder herausstellen und sagen, Leute, sowas könnt ihr auch sein und das ist toll. Und nicht nur dürft ihr da auch bei reich werden, sondern ihr macht uns alle reich, wenn ihr das tut.
Kann es sein, dass da sehr viele Erwartungsprojektionen jetzt auf diese Sprunginnovationen gelegt werden, weil Deutschland da das überwinden möchte und in dem Weltkonzern eine viel größere Rolle wieder spielen muss, vielleicht auch tun muss, um sich als Industrie, als Technologiestandort irgendwie darzustellen und zu behaupten?
Also auch die kleineren Innovationen, die sogenannten inkrementellen, die Schritt Innovationen sind total wichtig und die haben wir die letzten 80 Jahre wirklich gut gemacht. Wir haben ja die Industrien wieder aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg und sehr erfolgreich inkrementell innoviert. So jetzt kann man sagen, vielleicht für die Automobilindustrie, dieser Wechsel zu Elektro, kriegen wir das wirklich hin und so, sind wir da wirklich noch führend, aber im Großen und Ganzen geht es uns ja damit verdammt gut. Die Sprunginnovationen sind dann quasi die strategischen Schritte, die wir tun müssen, damit wir neue Industrien begründen, die nächsten 150 Jahre, ne, seit 1870 halten, ne, die quasi den zukünftigen Wohlstand begründen. Und davon haben wir einfach in den letzten 80 Jahren hier in Deutschland zu wenig entfaltet. Gemacht haben wir sie schon öfters, ne, aber dann zu Industrien entfaltet haben wir es eigentlich fast nie.
Sie sind mal als Bundesinnovationsbeauftragter bezeichnet worden. Können Sie damit leben?
Ach je, ja, es ist sicherlich einer der schöneren Namen. Ne? Ich finde, das ist eine tolle Rolle. Was wir da zu sehen kriegen an Menschen, die brennen für ihre Sachen, welche Lösungen für Riesenfragen der Zeit uns präsentiert werden, die wir dann anschieben können. Es gibt fast nichts Schöneres. Es macht einen zwangsläufig zum Optimisten. Also dürfen Sie mich gerne nennen, wie Sie wollen, wenn es einigermaßen in meinen Job passt. Das nehme ich gerne.
Sagt Raphael Laguna, der Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen mit Sitz in Leipzig. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Thank you.